und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kampf und Klasse hier bei If You Can Hear Us. Heute bin ich, Tom, mit Soltan
Hallo, moin.
hier und wir wollen, naja, das erste Spiel des Kalenderjahres 2023, das zumindest, wo die Punkte wichtig sind. Und dann vielleicht kommen wir auch noch mal kurz zu sprechen auf ein kleines Testspiel. Da werden wir wahrscheinlich nicht so viel zu sagen können, weil wir das, also ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Soltan.
Nee.
Nee, aber das Endergebnis haben wir gesehen. Ja, aber ansonsten ist, glaube ich, wir, Soltan hat ja letzte Woche mit Mike aufgenommen.
Vorletzte Woche war das, glaube ich, schon
Vorletzte Woche.
bereits. Ja.
Genau. Und wir starten jetzt mit dieser Folge wieder in die Rückrunde, ins Kalenderjahr 2023 mit unserem Standardformat Kampf und Klasse und werden versuchen, zumindest jeden Spieltag ja, einzeln zu besprechen.
Ja, und wie ich das auch schon da angeteasert habe, mitten in der Folge von Mike, ihr hört uns wieder als der FC, also nachdem der St. Pauli die Südstaatenflagge und Mats Müller-Dehli traurig gemacht hat, nämlich nach dem gelungenen ersten Spiel von Fabian Hürzeler als Trainer des FC St. Pauli.
Ja.
Du hast auch das Spiel sehen können. Ich meine, keiner von uns, können wir verraten, keiner von uns beiden hat beruflich und anderswertig geschafft, nach Nürnberg zu fahren. Du hast aber trotzdem das Spiel sehen können.
Ja,
Was?
ja,
Du
ja.
hast es auch geguckt, genau. Ich habe
Ja,
tatsächlich auch mit.
ich war das Wochenende zwar unterwegs, aber ich war pünktlich um 12:15 mit Kiezmische auf dem Sofa. Der Typ bei Rewe hat mich noch gefragt mit meinem St. Pauli-Beutel, ob ich dann noch nach Nürnberg fahre, so eine halbe Stunde vor Anpfiff oder eine Stunde vor Anpfiff. Ich habe gesagt, nee, ich war aufs Sofa.
Ich glaube, er wollte einfach nur zeigen, dass er weiß, dass St. Pauli spielt. Er wusste,
Ja.
glaube ich, ganz genau.
Nürnberg
Wollte
ist
kurz
dann leider
angeben.
nicht so dicht dran, da kann man nicht mal schnell zum Auswärtsspiel fahren. Sonst wäre ich vielleicht auch nochmal hingefahren. Ja.
Welches Testspiel meinst du? Welches Testspiel meinst du eigentlich, das wir noch besprechen werden? Das vor dem Spiel, also
Ne, das gegen Oldenburg.
das gegen Oldenburg, das ein Tag später, weil ich habe ja nach der letzten Aufnahme mit Mike gab es ja noch ein Testspiel. Eine Woche vor dem Saisonauftakt, das Heimspiel ja gegen Midtjylland, gegen die dänische Mannschaft. Was ich tatsächlich auch zum Teil gesehen habe, aber gut, über 0-0 Spieler sprechen wir nicht, haben wir ja gesagt. Also
Naja,
da
da
müssen
war
wir
ich
auch.
aber tatsächlich im Stadion. Also.
Echt jetzt? Echt? Da warst du da?
Ja, da war ich
Okay.
da beim Testspiel, ja. Aber ehrlich
Okay.
gesagt, also mir fällt jetzt auch spontan nichts ein, worüber ich da reden könnte. Also, außer sowas zu sagen, wie so eine Floskel rauszuhauen, wie ja, hinten die Null, ne?
Ja,
Also,
aber apropos
ansonsten.
hinter den Null, also ich will jetzt nicht auch wieder zu viel vorwegnehmen, aber das erste Testspiel des Kalenderjahres, also das wichtigste, ich meine, das größere Testspiel, den Mönchengladbach wurde ja gewonnen, 1-0 auswärts. Dann gegen Midtjylland stand ja auch die Null und jetzt in Nürnberg sah es halt zumindest was das angeht, sah es ja auch eigentlich ziemlich gut aus. Aber auch nur was das angeht, würde ich fast sagen. Das hat ja Tim auch geschrieben von Milan-Ton, dass er nicht weiß, wie die Leistung die St. Pauli-Öffentlichkeit bewerten würde, wenn wir dann diese 3 Punkte dann am Ende doch nicht geholt hätten, sondern noch
Ja.
ein Gegentor gegen Unentschieden spielen. Aber lass mal der Reihe nach erstmal die Aufstellung besprechen, mit der wir gespielt haben gegen Nürnberg. Hast du da irgendwas im Kopf, was dir da eingefallen ist, was dir aufgefallen ist? Oder willst du noch wolltest du noch was anderes sagen?
Ich war mich noch gerade gefragt, ob alle Transfers schon in den letzten Podcast-Folgen abgehandelt waren.
Also Dapo wurde schon so sehr deutlich
Ja, okay.
angemerkt und angedeutet, dass es sehr wahrscheinlich auf der linken Flügel
Ja.
noch Verstärkung kommt. Hat Mike zumindest so gesagt.
Ja, gut.
Und da eigentlich alle anderen, so
Ja, nee,
anderen
alle anderen ja
Transfers
auf
haben
jeden
wir,
Fall, genau, ja.
also Carol Metz haben wir kurz besprochen, Elias Saad habe ich dann kurz erwähnt.
Ja, okay, alles klar
Und
dann.
Mauridas ja auch einmal ganz kurz, also das war zumindest die Einschätzung von Mike, dass er sehr wahrscheinlich als Ersatz für Burgstaller geholt wurde, zumindest was so der Spielertyp angeht. Da würde auch ganz kurz dazu was gesagt worden. Also so viel mehr konnten wir dazu auch nicht sagen, weil es hätten wir keine der Spieler
Ja, nee,
einfach
okay, aber
irgendwann,
dann sind die Namen ja schon mal gefallen.
genau, keine der Spieler war jetzt super bekannt, dass man dazu auch schon als persönliche
Ja.
Erfahrung was hätte sagen können. Also deswegen haben wir nur noch ganz kurz die besprochen. Oder fällt dir noch als Engländer was zu Afolayan ein, was du noch loswerden willst?
Also, ja, schon, aber das kann ich sonst auch gleich nochmal sagen, wenn wir vielleicht ein
Ah,
bisschen zu
okay,
seiner
gut.
Portion
Ja.
Person kommen.
Ja, sehr gern.
Ja, ansonsten Aufstellung hast du gefragt, oder? Ja, Gut, Fünferkette beziehungsweise Dreierkette, also es war ja sehr offensiv. Ich muss sagen, Metz hat mir sehr gefallen, aber das tatsächlich auch schon im, das ist tatsächlich eine gute Erinnerung vom Midtjylland-Spiel, dass da Metz auch schon echt gut aussah, soweit ich mich erinnere zumindest, aber das war auch ja gut, eine der wenigen Sachen, die wirklich so positiv mich noch mir in Erinnerung geblieben sind.
Metz war auch der einzige Neuzugang im Kader, ne? Das kann man doch schon sagen. Also bei
Ja, ich
der
glaube schon.
Aufstellung, alle anderen, Afolayan und Maurides waren zuerst ja nur auf der Bank und Elias Sard war auch nicht mal im Kader. Also tatsächlich war auch Karol Metz der einzige von den Neuen, der dann direkt auch in der
Startaufstellung, ja.
Startelf debütieren durfte.
Genau, ja, und
Was
ansonsten, naja, gut,
mich
hatte,
tatsächlich, achso,
ja.
sorry,
Ja, ich
was mich
wollte nur
tatsächlich
kurz,
auch,
ich habe kurz überlegt, aber sonst ist ja nicht so viel passiert, außer dass Metcalf und Otto vorne drin waren, was ja.
das genau, das wollte ja, sonst, das hat mich tatsächlich echt ein bisschen überrascht, tatsächlich, gut, Otto hat ein relativ gutes Spiel gemacht in Mönchengladbach, nicht nur aufgrund seines Todes, seines Hackentodes, sondern auch generell hat mir da auch da sehr gut gefallen. Ich hätte aber trotzdem jetzt nicht unbedingt gedacht, dass wir mit ihm dann beginnen werden. Hätte eher gedacht, dass tatsächlich entweder Maurides oder Dapo beginnen werden. Oder halt, wenn nicht einer von den beiden, dann vielleicht Eggestein, der auch zumindest im letzten Spiel des letzten Jahres in Karlsruhe 2 Tore gemacht hat. Also da hätte ich eher gedacht, dass es in die Richtung geht, dass Metcalf beginnt, hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eher, wenn wir so Achter spielen, dann machen das eben Irvine und Hartl und auf die 6 kommt dann jemand wie Affis, der dann auch in der Winterpause seinen Vertrag verlängert hat. Dass da wäre ich dann schon eher ausgegangen. Der Rest, jetzt Zaliakas und Paka, ich meine, Paka wechselt ja, das haben wir noch nicht gesagt in der letzten Folge. Paka wechselt zu erst FC Köln ab dem kommenden Sommer, aber trotzdem ist es halt dennoch so, dass er spielen muss, wenn er fit ist, so, weil tatsächlich ist es dann nicht so der, nicht jemand sonst noch im Kader, mit dem du ihn ersetzen könntest, hat man auch bei seiner Vorlage gesehen, später zum Tor von Jakov. Ja, genau, also wie gesagt, das waren so die 2 Personalien, die mich so ein bisschen überrascht haben mit Metcalf und Otto. Metz fand ich auch, dass ich auch nicht gedacht, dass er direkt beginnt, aber da fehlt mir so ein bisschen der Einblick. Also das, da, wie gesagt, weiß ich habe nur ganz kleine Ausschnitte gesehen von dem Spiel gegen Midtjylland. Das ist auch so positiv aufgefallen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es das auch schon reicht, um zu beginnen, aber gut, ist jetzt so, wie es gekommen ist. Ne? Also kann man.
Ja, gut, aber sonst, mich hat gefreut, dass Metcalf direkt in der Aufstellung war, in der
Ja,
Startaufstellung, dass
also
der ein
gefreut hat es
bisschen.
mich auch. Das muss ich auch noch zu sagen. Also
Genau,
gefreut
ja.
hat es mich auch, aber auch ein bisschen überrascht trotzdem.
Ja, also dass er dann so ein bisschen auch Spielpraxis kriegt, auch in der Startelf ist und so. Also mir hat er eigentlich meistens gefallen, wenn er gespielt hat in der Hinrunde. Und ich fand es ja gut, einfach mal zu sehen, aber wie er so ein bisschen über die Zeit hinweg ist. Wenn ich mich richtig erinnere, dann war er nachher irgendwann 60. Minute, irgendwann war er auf jeden Fall ziemlich platt und wurde dann, glaube ich, ausgewechselt. Ich glaube, der hatte Krämpfe, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, doch, 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 doch.
Genau, ich weiß zwar nicht mehr für wen, aber.
Apo, Dapo, Dapo, Apo. Ich nenne ihn mir Apo, ne, also, du meinst, also,
Dapo.
Dapo
Ja,
Afolayan,
genau.
so.
Ja, nee, sonst, gut. Ich glaube, sonst zur Aufstellung haben wir dann erstmal so das Wichtigste gesagt, oder? Also auf der Bank, wie hatten wir, wie gesagt, ja, eigentlich alles geklärt, ne?
Ja, ich glaube, muss auch nicht so viel mehr dazu gesagt werden, können wir auch gleich ins Spiel starten, obwohl ich finde, auch da muss man, also ich bin auch jetzt schon ganz ehrlich zu dir, ganz ehrlich, über das Tor können wir sprechen, über so ein, zwei Grundeindrücke von ein, zwei Spielern können wir sprechen, also über so den Grundeindruck der Mannschaft können wir sprechen, aber so chronologisch das Spiel durchzugehen, was da wie passiert ist, kann ich dir nicht sagen, weil da tatsächlich einfach also gar nicht mal so viel passiert ist. Ich hatte dann zumindest, der Anfangseindruck war bei mir, dass der St. Pauli besser ins Spiel findet als Nürnberg. Ich finde tatsächlich auch, dass, also, das Spiel kontrolliert ist jetzt zu viel gesagt, weil das hatten wir jetzt nicht unbedingt, aber am Anfang hatten wir zumindest die bessere Passstaffetten, also die besseren Ballstaffetten hatte ich zumindest so vom Gefühl her, so ist, und eigentlich war das halt schon echt ein langweiliger Kick, ne? Also dann auch von Anfang an, kann man auch gar nicht mehr so anders sagen. Gut, auf der einen Seite ist das ja auch so, ne? Wenn du als FC St. Pauli seit über 11 Monaten nicht auswärts gewonnen hast, so, und ein oder 2 Punkte vom letzten Platz entfernt bist, dann fährst du auch nicht zum direkten Konkurrenten auswärts, von wegen so, jetzt hauen wir euch mal weg. Gerade wenn du defensiv über das ganze Kalenderjahr 2022 über richtig krasse Schwierigkeiten hattest. Da finde ich den Ansatz, erstmal für den Gegner kommen zu lassen, erstmal abzuwarten, was überhaupt der direkte Konkurrent zu Hause macht, finde ich erstmal gar nicht mal so verkehrt. Also ich hätte also ich hätte das ganze Spiel, aber auch die erste Halbzeit, hätte ich tatsächlich von der Spielanlage her wesentlich schlimmer gefunden, wenn St. Pauli das beim Heimspiel gezeigt hätte. So, jetzt auswärts, ganz ehrlich, da kannst du einfach hinfahren, kannst du Nürnberg kommen lassen. Nürnberg hat immerhin den drittstärksten Kader, was Marktwert angeht. Laut Transfermarkt.de in der Liga, da können sie erstmal zeigen, was sie so drauf haben. Also es war auch schon nicht überraschend, so wie wir da gespielt haben in Nürnberg. Das will ich auch nicht sagen.
Ja, also eine Sache, die ich glaube, also mich erinnere mich jetzt nicht so chronologisch, aber so ein paar Querschnittsthemen sind mir auf jeden Fall so in Erinnerung geblieben. Und das war auf jeden Fall eine Sache von der ersten Hälfte. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich zu sehr, irgendwie so in den ersten paar Minuten, dass ich noch gesagt hatte, so, ach ja, komm, weißt du, ist ein dreckiger 1-0-Sieg tut's ja auch, ne? Komm, Hauptsache Auswärtssieg. Naja, gut. Aber hinterher kann man sowas natürlich immer gut sagen.
Naja, vorher haben wir auch getippt. Das können wir auch vielleicht jetzt ja schon sagen in unserer Gruppe. Das könnten wir nicht in der letzten Sendung machen. Aber wir haben das in unserer WhatsApp-Gruppe einmal das Spiel getippt und tatsächlich haben wir alle drei Auswärtssieg getippt. Ich habe 3-2 getippt. Du hast, glaube ich, 2-1
Ja.
Auswärtssieg getippt und Christian hat 3-1 getippt, wenn ich mich recht erinnere, aber bin mir nicht ganz sicher.
Ja, das
Ich glaube
heißt zumindest
3-1.
Sieg gibt Punkte und die Tordifferenz.
Genau.
Zumindest für uns beide auch.
Richtig, genau. Ja.
Gut, genau, aber so ein bisschen dieses Spielprinzip, also ach, das ist mir eben noch eingefallen, so ein bisschen zum Thema Pressekonferenz, dass Fabian Hützeler ja vorher gesagt hatte, dass Dabo noch nicht so in den Spielabläufen drin ist, dass er halt helfen kann durch seine Schnelligkeit, durch seine Technik und dass er aber noch so ein bisschen halt einfach ein bisschen reinkommen muss ins Training, in die Spielabläufe, um zu wissen, was so ein bisschen der Spielplan ist, ein bisschen Erfahrung zu sammeln, also nicht jetzt im Spielen generell, sondern einfach so ein bisschen, wie der Spielaufbau einfach vorangetrieben werden soll und dass er deswegen noch nicht, glaube ich, in der Startelf stand und er hatte dann auch was dann gesagt, da wurde er, glaube ich, gefragt, ob was ihm wichtiger ist, ob er lieber halt vorne mehr Tore schießen will oder hinten lieber weniger reinkriegen will. Ich weiß nicht mehr, welche Pressekonferenz das war, ob es beim Testspiel war oder jetzt tatsächlich jetzt beim Ligaspiel gegen Nürnberg, aber da hatte er, glaube ich, noch sowas gesagt wie, ja, eben, Hauptsache vorne Tore schießen. Aber was mir auf jeden Fall bis jetzt aufgefallen ist und die Riesenänderung, also zumindest, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich mir das auch einfach ein, aber dass er einfach total, also gut, diese defensive Stabilität, die kann man bei den Ergebnissen vielleicht auch einmal nicht absprechen, aber dass schnelle Umschaltmöglichkeiten nie ausgespielt wurden, schnell, sondern immer die Lage erstmal beruhigt wurde. Das heißt, wenn man eine Kontermöglichkeit hatte, hat man lieber quer gepasst oder sogar zurück, anstatt wirklich tief in, also schön in die Spitze rein und einfach versuchen, mit Tempo zu kommen. Gut, wir haben auch nicht unbedingt die Spieler, die so viel Tempo haben. Zumindest hatten wir sie nicht auf dem Feld zu dem Zeitpunkt. Aber auf jeden Fall ist mir das so aufgefallen, dass man so ein bisschen wirklich, ich hatte das Gefühl, dass sich da deutlich mehr Sicherheit einfach reingespielt hat in die Mannschaft und in den Spielplan. Zumindest was so die Anweisungen vom Trainer, kann ich mir zumindest so vorstellen, sind. Denn wenn das alle so spielen, dann ist es schon, fand ich, ziemlich auffällig gewesen. Und dass man versucht hat, dann durch flache Pässe möglichst erstmal, zumindest am Anfang, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest, dann immer den Spielaufbau zu betreiben und erstmal die Lage zu beruhigen, bevor man schnelle Umschaltsituationen kreiert.
Ja, ist mir auch aufgefallen. Die Frage ist dann ja, gut, wir sind ja einfach beide und wahrscheinlich auch unsere ZuhörerInnen sind einfach viel zu sehr Laien, um das wirklich beurteilen zu können, woran das genau lag. Aber so wie ich das trotzdem, wenn ich das versuchen müsste, dann würde ich tatsächlich sagen, dass der Grund dafür ist, dass einfach Fabian Hützeler wirklich innerhalb der Kürze der Zeit bereits erkannt hat, was wirklich das allergrößte Problem für die Ergebnislosigkeit des FC St. Pauli war. Und das war ja in der Hinrunde ja auch jetzt nicht. Natürlich, unsere Offensive hat jetzt, wo wir Guido Buschsteller und Daniel Kufficire verloren haben, war jetzt auch nicht die allerüberragendste unserer Offensive. Aber ich finde tatsächlich, ich habe immer das Hauptproblem für die Ergebnislosigkeit trotz ansehnlichen Offensivfußballs immer in der Defensive ausgemacht. Und und ich glaube, das ist ein Problem von dem Fußball unter Timo Schulz war ja, dass Timo immer eben genau da, was du jetzt angesprochen hast, diesen sehr ansehnlichen, offensiven, mutigen Fußball hat spielen lassen, obwohl es immer deutlicher wurde, dass beim Umschalten in die Defensive das nicht so gut funktioniert bei uns, weißt du? Es war jetzt gar nicht so das Problem, dass wir nicht so gut kombiniert haben, dass eben dieses offensive, mutige Fußball mir nicht gefallen hat und dass diese Mannschaft das nicht konnte. Wir hatten dann nicht die Abschlussspieler, am Ende die Tore gemacht haben. Aber das an sich, das Kombinieren im Mittelfeld, funktioniert mit dem Marcel Hartl eigentlich auch wunderbar. Und da hatten wir auch sehr viele spielstarke Spieler, die das gut machen konnten. Aber dann war das immer so, dass in der Rückwärtsbewegung, beziehungsweise der St. Pauli einfach super einfache Gegentore bekommen hat. Und ich frage mich wirklich, ob es wirklich dann in dem Fall so kompliziert ist, dann wirklich da mal einzusehen, dass vielleicht der Kader oder das, was ich, wie ich die Mannschaft trainiere, das gar nicht hergibt, diesen Fußball so spielen zu lassen. Und da kommt ein Fabian Hürzeler, der vielleicht genau an diesen Stellschrauben einmal kurz was ändert, weil das, was du sagst, ist auch richtig. Es ist mir auch aufgefallen, dass wir jetzt nicht komplett so krampfhaft nach vorne gegangen sind und versucht haben, die Dinger zu machen, sondern erstmal
Ja.
das Spiel beruhigt haben. Und dann kommt es eben halt dazu, dass du jetzt drei Spieler in Folge zumindest bis zum Nürnberg-Spiel einfach keine Gegentore bekommen hast. Gut, das Oldenburg-Spiel danach klammere ich jetzt mal ein bisschen aus, weil wenn du einen Tag jetzt nach einem Ligaspiel direkt irgendwo hinfährst und dann ein anderes Testspiel hast, sogar auch gegen den Drittligisten, ich weiß nicht, inwiefern sich das jetzt Sinn ergibt. Gut, wegen Belastungssteuerung ergibt bestimmt das auch irgendwo einen Sinn, aber wie gesagt, das Spiel gegen Oldenburg klammere ich jetzt mal so ein bisschen aus. Da hast du ja schon gesehen gegen Gladbach, gegen Mechelen und jetzt auch gegen Nürnberg, dass das einfach gerade zumindest ergebnistechnisch uns richtig gut tut, das Spiel auch mal zu beruhigen.
Ja.
So. Und da frage ich mich halt auch immer, warum das bis jetzt nicht so gemacht wurde, tatsächlich, weil das lag so auch so ein bisschen auf der Hand, dass eben das ist halt die Basis, eine gute Defensive. Natürlich ist jeder Fußballfan, wir gucken lieber ein 5-4 als ein 1-0, selbstverständlich. Es guckt ja jeder lieber ein 5-4-Sieger als ein 1-0-Sieg. Aber diese 5-4-Siege kamen ja nicht. So, wir haben eine
Ja.
4-4 gespielt in Karlsruhe. Da hätten wir auch eigentlich mit ein bisschen mehr Ruhe im Spiel hätten wir in Karlsruhe locker mit 2 Toren gewinnen können. Weil Karlsruhe war so hinten auch so verunsichert und so weiter, ne?
Ja, das schaukelt sich dann halt auch hoch, ne? Weil dann musst du immer
Genau.
ein Tor mehr schießen und dann müssen die ein Tor mehr schießen und so weiter. Und dann bist du halt irgendwann schnell in diesem schnellen Umschaltsituation oder wo du halt einfach dann mal irgendwie dann doch mal irgendwie den Pass irgendwie, der nicht ankommt und dann den Ball verlierst und dann schnell einfach auch mal ein Gegentor dir einfallen kannst.
Ja, welches Zitat wurde denn hier von mir immer am häufigsten gebracht, wenn wir über bestimmte Spiele gesprochen haben, über die Defensive von St. Pauli?
Du,
Falls
ich
ich.
habe jetzt seit gefühlt einem halben Jahr nicht mehr aufgenommen und.
Naja.
Irgendwas mit Guido Burgstaller bestimmt.
Richtig, genau, richtig. Guido Burgstaller hat ja mal gesagt, dass es immer sehr schwierig ist, einfach für den Kopf zu wissen, dass wir eigentlich immer 2 Tore schießen müssen, um mindestens unentschieden spielen zu können, weil wir halt immer
Genau.
zwei Gegentore irgendwie kriegen. Und das sind ja auch die Spiele, wie zum Beispiel gegen Nürnberg, die gezeigt haben, so, es gibt tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass du beim Spiel, gerade gegen so einen schwachen Gegner wie Nürnberg, mal irgendwo ein Tor findest, ist ja immer da. Und
Wie konnte ich das vergessen?
in der Kurse musst du halt einfach gucken, dass du dann einfach hinten einfach stabil stehst.
Ja,
Naja.
das ist richtig. Ja, aber man muss auch sagen, Medic war ja auch wieder da, ne? Ich weiß nicht, ob wir das, der war ja zum Ende der Hinrunde ja nicht mehr dabei, aus verletzungsbedingten Gründen. Und war jetzt stand jetzt wieder auch in der Startelf und hat auch, naja, also man kann sich nicht beschweren, würde ich mal behaupten,
Nee,
über seine Leistung, also sowohl
genau.
defensiv als auch offensiv.
Ja, also man muss ja auch, also selbstverständlich ist Medic absoluter Stammspieler, es steht gar nicht zur Debatte. Ich finde, dass er jetzt
Ja.
in die Elf des Tages vom Kicker berufen wurde, hängt natürlich auch sehr davon ab, dass solche Berufungen auch immer halt super subjektiv sind und das auch davon abhängt, ob du wirklich am Ende ein Tor geschossen hast oder nicht. Ich fand jetzt Medic jetzt nicht besser als Karol Metz zum Beispiel. Also wenn ich überlege,
Ja,
welche,
da stimme
nur
ich zu.
Medic hat einfach ein Tor gemacht. Tatsächlich ein unglaublicher Tor. Also ich weiß nicht, ein absolute, na gut, kein schönes Tor auf jeden Fall. Da musste auch
Ja.
die Abwehr von Nürnberg sehr kräftig da mitarbeiten, damit wir das Tor machen. Wie gesagt,
Der
will ich ihm jetzt
Torwart
auch
auch.
genau, der Torwart sowieso. Also, ich will ihm jetzt auch sein Tor jetzt nicht absprechen. Das ist irgendwie,
Ja.
aber jetzt gut, Kicker-Elf des Tages auf Innenverteidigerposition. Ich weiß nicht. Also, da mussten, glaube ich, schon einige an diesem Wochenende richtig schlecht gewesen sein, wenn er das dann geschafft hat. Weil so, also, ich hatte von Jakov Medic, wenn ich jetzt mich hinsetzen würde, könnte ich locker 10, 15 Spieler nennen, wo er safe viel besser war als gegen Nürnberg. Gut, hat er das Tor gemacht, hat mich für ihn auch mega gefreut. Gerade jetzt August war ja seine Phase. Hatte er eine Phase, wo er im Pokal zweimal getroffen hat, gegen Kaiserslautern getroffen hat, wo es irgendwie auch echt, was Tore schießen angeht, ganz gut lief. Und dann, wo sein gewünschter Wechsel zu Stuttgart ein bisschen geplatzt ist. Danach war er auch so ein bisschen so ein Leistungstief, hatte ich zumindest so das Gefühl. Aber ich freue mich, wenn er dann wieder jetzt am Start ist, wenn er wieder, ich sag mal so, auch wirklich realisiert, dass er noch ein halbes Jahr Zeit hat, auf sich aufmerksam zu machen, wenn er wirklich in die Bundesliga wechseln will, dass er doch mal wirklich alles raushaut, meinetwegen so drei, vier Tore schießt oder köpft und überragende Leistung in der Abwehr zeigt, was er auf jeden Fall kann. Und dann gewinnen alle. Gewinnt er, weil er in die Bundesliga wechseln darf, gewinnen wir, weil er eine gute Rückrunde spielt und gut Kohle einbringt im Sommer. Also das ist ein Win-Win-Win.
Ja, also da gucken wir mal, ne? Aber auf jeden Fall hat man, also ich hatte schon das Gefühl, dass er irgendwie wieder anders spielt als zuletzt, bevor seiner Verletzung. Da, wo das, ich
Ja.
weiß nicht, ob das so irgendwie so Kopfsache war oder naja, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass er jetzt deutlich ruhiger irgendwie war und naja, sicherer. Zumindest soweit es ging. Also zur zweiten Hälfte nachher kommen wir ja noch. So eine Schlussphase. Ja, aber genau, also das Tor, da haben wir jetzt eigentlich schon drüber gesprochen. Da können wir das ja, also du hattest eben schon gesagt, durch eine Flanke. Kopfball.
Ich hab generell
Tor.
immer häufiger das Gefühl, dass also immer das besseres Gefühl, wenn wir Flanken spielen, beziehungsweise wenn wir durch Standards gefährlich werden können, weil ganz ehrlich, wenn du guckst, dass du einen Jackson Irvine in Medic im Kader hast, die da vorne sind, aber auch ein Carol Metz aufgrund seiner Körperlichkeit ist jetzt auch nicht zwingend viel schlechter als die beiden genannten gerade eben, dass wir dann wirklich einfach super gefährlich sind vorne drin. Ne? Und das freut mich dann auch eben, dass du dann auch durch sowas auch halt mal ein Tor machen kannst. Obwohl ich glaube tatsächlich, dass wir super lange auch kein Tor nach Standards gemacht haben und nach Ecken. Ne? Kann das sein, dass es eben, glaube ich, das Tor von Alex Meade beim Derby, dieser eine Kopfball, das erste Tor nach langer Zeit war, wo wir nach Standards erfolgreich waren?
Das kann sein. Das weiß ich gerade nicht so
Oder?
genau.
Oder war das nur nach Ecken? Naja, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, die Zahlen zeigen das gar nicht mal so deutlich, dass wir so gut sind nach Standards, wenn ich jetzt mich nicht
Ja.
komplett irre, aber
Da sag mal einfach meine Erinnerung einfach, da hast du recht.
ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob zum Beispiel im ersten Spieltag gegen Nürnberg Irvine mit dem Kopf getroffen hat, ob es nach einer einfachen Flanke war oder ob es nach dem Standard war oder das Tor von Irvine in Hannover, wo du da warst, ob du das, es war auf jeden Fall nach einer Ecke, glaube ich, aber ob das direkt verwandelt wurde oder einfach Abpraller oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Oh, du redest hier von Dingen, die sind ja schon ewig her.
Gut.
Ja, aber wo wir gerade schon beim Thema, also auch Flanken waren, mir ist auf jeden Fall im Spiel aufgefallen, dass sehr viel mehr über links ging als über rechts. Also so in den letzten Spielen, die mir so, also zumindest also in der Hinrunde noch, da ging es auch echt deutlich öfter wieder mal über Saliakas rechts raus. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, bei diesem Spiel ging irgendwie alles über links. Also ich habe jetzt gerade nicht die Grafik im Kopf, die Sky immer so schön anzeigt, wo die Angriffszonen drum abgebildet sind. Ich weiß nicht, ob sie die angezeigt hatten, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl gehabt, dass einfach alles über links ging. Zumindest dann in der ersten Hälfte, beziehungsweise dann halt bis zu, naja, bis zur Schlussphase, wo, oder
Absolut.
naja, da kommen wir gleich nochmal zu, aber das einfach wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht daran lag, dass man links einfach ein bisschen stärker auch in der Verteidigung vielleicht sich drauf verlassen konnte. Grigauer rechts. Ich würde sagen, dass Metz schon stärker ist als Grigauer. Zumindest das, was er bis jetzt gezeigt hat. Gut, und dass man vielleicht gesagt hat, so wenn wir gerade auf Defensive setzen, dass wir sagen, okay, lieber über links, weil Paccarada dann halt auch, weiß ich nicht, oder ich weiß nicht, welche Gründe das hat, ob das jetzt wirklich so geplant war oder ob sich das so ergeben hat, weil Nürnberg dann vielleicht irgendwie dann auf der rechten Seite das besser zugestellt hat. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, dass Saliakas eigentlich nicht so viel zum Ball, naja, nicht so viel machen konnte und dann ja aber irgendwann auch mal die gelbe Karte gekriegt hat. Ja, auch dann irgendwann in der ersten Hälfte. Ich weiß gar nicht mehr wofür.
Das ist aber tatsächlich etwas, was mir auch schon in den letzten Spielen vor der Winterpause immer häufiger aufgefallen ist, wo ich zumindest halt gedacht hätte oder mir wünschen würde, dass ein Lukas Zander auch mal wieder
Ja,
vielleicht
gut.
mal von Beginn an ran darf und das, weil es ist auf der linken Seite ist es klar, wenn Paka es nicht gibt oder
Ja.
wenn Paka ausfällt, haben wir einen Lars Witzka, der dann vielleicht das noch nicht adäquat auffangen kann. Rechts ist es in meinen Augen komplett anders. Da könntest du tatsächlich auch mal, wenn du, also auf jeden Fall sehr auch Gegner, also gegnerabhängig auch mal variieren. Das müsste jetzt nicht immer Saliakas sein. Luka Zander finde ich tatsächlich auch, was so gerade Flanken angeht. Es war so ein bisschen die Hoffnung in Saliakas, dass er auch sehr gute Flanken schlägt, aber tatsächlich finde ich, dass das bei Luka Zander einfach unverhältnismäßig besser ist. Also, dass du wirklich sofort einen Unterschied erkennst, wenn Luka Zander spielt, wie die Flanken kommen, welche Qualität eben auch diese Flanken haben. Und da würde ich tatsächlich auch mal da gerne ein bisschen einfach mehr Gefahr wünschen, indem man einfach personell da ein bisschen was ändert. Jetzt nicht auf Dauer, weil Vielleicht ist Lukas dann da auch nicht in Form, das können wir jetzt nicht wissen, aber das war schon auch sehr auffällig, was du jetzt sagst. Zalegas hat jetzt vom Kicker, gut, nicht ausschlaggebend, aber die schlechteste Note von allen St. Pauli-Spielern bekommen, eine
Ja.
4,5. Was mir tatsächlich zum Teil auch ein Rätsel ist, wenn du gesehen hast, wie Lukas Daschner gespielt hat, da können wir auch nochmal da gleich zu sprechen kommen.
Ja.
Also wieso Lukas Daschner eine ganze Note besser hat als Otto,
Da kommen wir.
Metcalf und
Warte.
Zalegas, das verstehe, also es erschließt sich mir einfach nicht.
Ja, also bevor wir das Thema wechseln, wollte ich einfach mal sagen, dass Saliakas mir jetzt eher, also nicht durch die Flanken dann jetzt bisher in der Saison aufgefallen ist, sondern durch seine Torschüsse. Davon ist jetzt nicht so viel reingegangen. Also ich erinnere mich an ein schönes Tor in Braunschweig, wo ich auch im Stadion
Ja,
war,
klar.
von
Richtig schönes
Saliakas.
Tor.
Und seitdem hat er das öfter mal auch wieder versucht, wobei das dann meistens, also auch gar nicht so viel drüber ging. Also ich fand jetzt nicht so schlecht, die Torschüsse, aber dass er das mal versucht, von rechts ein bisschen Druck zu machen. Und dass er dann öfter mal aufs Tor schießt als Paquerada. Paquerada zieht dann eher nach außen und flankt dann rein. Und naja, Saliakas versucht dann einfach, wenn er dann doch mal irgendwie in die Spitze dann reindringt, dass er dann einfach direkt abzieht und versucht, das Tor zu schießen.
Ja, Zalegas hat auch einen Elfmeter, glaube ich, gegen Darmstadt rausgeholt. Das war auch eine sehr coole Szene. Und sonst generell hat er auch mal gute, also
Ja.
er bearbeitet ja auch schon teilweise die rechte Seite, aber halt nicht so wie Paka. Kann natürlich aber auch sein, natürlich, wenn du mit zwei Außenverteidigern spielen würdest, die beide gleich intensiv die Seiten bearbeiten, dass du wirklich mit einer Dreierkette spielst, weil beide Außenverteidiger nicht so
Ja.
hoch stehen. Es kann natürlich sein, dass dann die eine Außenseite einfach, die gerade am Drücken ist, wie zum Beispiel in dem Fall von Paquerada, einfach dafür da ist, damit wir dann mit einer Viererkette hinten stehen
Nachrücken
können.
können, ja.
Und dann, wenn der andere Seite, also es kann natürlich sein, dass sich das so verschiebt und wenn beide gleich intensiv wären, dann ginge das gar nicht so. Also da
Ja,
stecken wir einfach
dann brauchst du
Fußball,
schon, ja, krasse Innenverteidiger.
ich glaube, da stecken wir fußballtaktisch einfach viel zu sehr in, weiß ich
Jetzt
nicht,
ist wieder eine
in
Aufgabe
der
für den Melanton
mitten in der Unwissenheit. Ich glaube tatsächlich,
hier.
dass es relativ selten ist, dass du zwei
Ja.
Außenverteidiger hast wie Robertson und Trent Alexander-Arnold von Liverpool, die einfach wirklich die ganze Zeit beide
Ja.
als linker und rechter Verteidiger und linker und rechter
Linker
Flügel
Flügel,
agieren.
ja. Ja.
Das ist ganz, ganz selten.
Ja, vor allen Dingen nicht in der zweiten Liga, ne? Also.
Genau, also da würdest du sowieso, glaube ich, ganz woanders spielen, wenn du es könntest.
Ja.
Ja.
Genau.
Im ersten
Ja.
Halbzeit fällt mir tatsächlich gar nichts ein. Was ganz anderes, was gar nicht so ein Spiel, was mir aufgefallen ist. Erstmal Samstagabend, als Bayern gegen Frankfurt gespielt hat, dass da die Ultra St. Pauli-Fahne geschwenkt wurde und auch die Fahne von unseren Ultras da beim Bayern-Block war. Gut, ist natürlich auch ganz häufig, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass diesmal noch eine größere Anzahl von St. Pauli-Ultras beim Bayern-Spiel war. Und dann war das auch auffällig beim Nürnberg-Spiel im Gästeblock, dass dann auch viele von der Schickeria im Stehblock waren. Zumindest was die Schals, also ich kenne natürlich da jetzt nicht so viele Leute, das bestätigen könnten, aber was die Schals und so angeht, da hat man schon so ein bisschen die Freundschaft zwischen Schickeria und USB ein bisschen, wie gesagt, zelebriert. Das ist aber schon häufiger so gewesen in Nürnberg, dass dann immer mal wieder so kleine Aktionen stattfinden.
Ja.
Also das nur ganz kurz, das ist mir aufgefallen ist, was mir so sehr gefallen hat.
Ja, aber dann können wir vielleicht nochmal zur Person Daschner kommen, denn die ist mir auch schon in der ersten Halbzeit aufgefallen.
Ja, also ich, ja, komm, bekommst du deinen Pack an.
Ja, so. Ich dachte,
Fang
ich
du
lasse
an.
dir den Vortritt.
Ja, ich kann dazu nichts sagen, was ich noch nicht gesagt hätte.
Ja,
Lukas
gut.
Daschner.
Dann können wir auch direkt einpacken und tschüss, bis zum nächsten
Lukas
Mal.
Daschner ist eine Personalie, mit der wir einfach überhaupt, also Lukas Daschner ist dafür da in der Startelf, damit wir 11 Leute sind, so. Das ist der Typ, mit dem aufgefüllt wird, wenn er irgendwie, weißt du, ich verstehe einfach nicht, wieso, also so, den richtigen Mehrwert bringt sein Spiel lange nicht mehr, finde, also das ist mein persönlicher Eindruck, wenn du sagst, dass irgendwie Afolayan noch nicht, wenn Hürzeler sagt, dass Afolayan noch irgendwie vielleicht nicht gebracht wurde, weil er noch in irgendwelche Abläufe eingewöhnt werden muss. Also ganz ehrlich, ich kann mir, also warum spielt dann Daschner so? Weißt du, warum spielt dann Daschner seit 1,5 Jahren oder so? Weil der checkt die Abläufe ja auch noch gar nicht so richtig. Ich habe auch so das Gefühl, dass gerade einfach auf dem Niveau auch selbst St. Pauli jetzt offensiv zumindest gespielt hat in Nürnberg, auch eigentlich egal ist, ob du Abläufe richtig drauf hast oder nicht, wenn du einfach Bock hast, weißt du? Wenn
Ja.
du einfach richtig viel Engagement und richtig viel Wille reinbringst ins Spiel, was einfach Lukas Daschner einfach traditionell nicht drauf hat, dann, wie gesagt, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich ein sehr sympathischer, netter Kerl, ein Everybody's Darling, aber das, wie gesagt, da wird jetzt nicht so viel kommen, glaube ich, auch in der Rückrunde, wie in den letzten 2,5 Jahren. Da kommt nichts, was einfach einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, tatsächlich würde ich auch einen Jo Eggestein eher sehen, auch wenn es nicht zu 100% positionsgetreuer Wechsel wäre, aber das ist eigentlich egal. Da könntest du Elias Saad auch spielen lassen oder sonst irgendwen einfach ausprobieren, der aus 3 Metern nicht komplett drüber schießt oder so. Also es ist völlig wurscht.
Ja, gut. Also ja, also der Abschluss war, würde ich, also das war jetzt das, was ich am krassesten fand, so an als Negativbeispiel. Einfach jedes Mal, wenn er vorne im Strafraum Nähe den Ball hatte, dass diese überall hingeflogen sind, nur nicht aufs Tor. Also
Ja.
und das ist, naja, also ich glaube, es gab viele Situationen, wo wir tatsächlich nochmal Tore hätten schießen können und das dann nicht ein dreckiger 1-0-Sieg geworden wäre. Aber ja, da fehlt einfach, ich weiß nicht, ja, das
Also ich
habe ich
muss
mehr
ganz ehrlich,
erwartet.
auch von dem Spielertypen darstellen an sich, wenn wir mal auf dem kurz zu sprechen kommen, wenn du von der, also musst selbstverständlich kann nicht jeder Spieler so ein Mentalitätsmonster sein wie Medic oder Irvine und so weiter und so fort. Es erwartet, oder Guido Burgstaller oder so, das erwarte ich jetzt auch von nicht von einem Spieler. Aber ich finde tatsächlich, wenn du ein Spieler bist, der eine ähnliche Mentalität und Durchsetzungsvermögen hat wie Lukas Daschner, dann muss er schon ein richtig heftiger Zocker sein wie Paccarada. Ne, da muss er schon von der Qualität her, das, was er kann, muss er schon so gut sein, damit sein Stammplatz gerechtfertigt ist, muss er schon so gut sein von der Qualität her, davon, was er macht, dass es wirklich damit gerechtfertigt werden kann, wenn er spielt. Und das ist ja bei Lukas Daschner nicht so. Ich meine, Lea Paccarada ist ja auch nicht so auch nicht so jemand, der mit einem Messer zwischen den Zehen durchs Feld läuft. Aber trotzdem ist das, was er kann auf Linksaußen und das, was er sonst ihn auszeichnet, seine Qualitäten sind einfach so viel besser als die der Konkurrenz, dass es klar ist, dass er spielt. Und dass es klar ist, dass es da kein, nicht jemand anders ist. Und bei Lukas Daschner fehlt es einfach an, was ich häufig gesagt habe, fehlt einfach leider in meinen Augen zumindest an allem. Wie gesagt, bin kein Fußballfachmann, aber mich würde mal echt gerne interessieren, wie das ein Fußballfachmann anders sehen kann. Weil muss wahrscheinlich auch eine überragende Trainingsarbeit auch haben, wenn er auch bei dem nächsten Trainer jetzt auch wieder irgendwie beginnt. Weil der Mangel an Konkurrenz kann es jetzt nicht liegen, weil zumindest in meinen Augen war Afolayan, als er eingewechselt wurde, einfach, weiß ich nicht, 10-mal besser oder so. Hast du
Ja.
sofort gesehen, dass da jemand ist, der einfach viel mehr Bock hat auf Fußball, weißt
Ja.
du? Das ist jetzt nicht so, bei Lukas Daschner habe ich so das Gefühl, es ist da so ein, es wäre Fußballprofi für ihn ein Bürojob, weißt du? Ein Bürojob, wo er einfach sitzt am Schreibtisch, am Laptop und macht irgendwelche Kündigungen oder so. So
Ja.
eine ganz einfache Verwaltungsarbeit, ohne Emotionen, einfach, ja, ich mache mal so ein paar Klicks und ja, ich habe 8 Stunden am Tag den Job und ich habe einfach keinen Bock drauf. Das Gefühl habe ich so bei ihm und bei, das ist halt zu wenig. Gerade wenn du ein Abstiegskampf bist.
Ja, also ich hoffe, dass dann noch ein bisschen Rotation vielleicht stattfindet. Vielleicht kann Metcalf ja dann ein bisschen, also das quasi, wenn dann doch irgendwie Saad oder Afolayan reinkommt, dass dann quasi Metcalf weiter aber drin bleibt im Mittelfeld, offensiven Mittelfeld, oder wir dann irgendwie mit linken, rechten Flügel spielen oder Stürmer, was auch immer. Mal gucken. Das ist ja noch ein bisschen offen, wenn die dann alle fit genug sind. Genau. Ja, ich glaube, zur Halbzeit, also ich glaube, wir können, also jetzt haben wir so ein bisschen, naja, den Übergang, aber zur Halbzeit wurde ja Beifuß wieder eingewechselt für Trigawa, dass der wieder in der Innenverteidigung gespielt hat. Ja, schön.
Ich habe tatsächlich nichts mehr zu sagen zu dem Spiel.
Oh, echt? Also zu Dapo
Ich
wollte ich noch
kann,
ein bisschen was sagen
Dapo
und
können wir noch mal kurz was sagen, aber eigentlich die Quintessenz davon, wie ich ihn gesehen habe, habe ich das gerade schon gesagt.
ja, gut.
Maurides,
Ja, warte, jetzt also Beifuß
okay, Dapo.
reingekommen, freut mich erstmal Beifuß Spielpraxis, immer noch, ne, 19 Jahre alt oder 20 ist er schon, nee, ne, immer noch 19. Auf jeden Fall, ja, schön, dass er Spielpraxis kriegt und spielt, und ich fände es gut, wenn, also
20.
natürlich ist er schon 20, gut. Glückwunsch. nachträglich. Ja, ich finde es schön, dass, also gerade junge Spieler einfach mal eine Chance zu geben, und dann, wenn er eingewechselt wird. Und man muss auch echt sagen, bei dem Dauerfeuer, das wir nachher in den letzten 10, 15 Minuten hatten, gerade mit der langen Nachspielzeit, da hat er auch gezeigt, dass er jetzt nicht so das schwächste Glied in der Kette war, zumindest nicht insofern, dass wir dann irgendwie, naja, individuelle Fehler gesehen haben oder irgendwie was durchgelassen wurde. Also insofern hat er dann auch ordentlich gezeigt, dass er auch was drauf hat, fand ich.
Für mich einer der größten Rätsel, warum er in der Hinrunde so wenig eingesetzt wurde, wenn es bei uns defensiv so offensichtlich nicht funktionierte, weil als letzte Rückrunde sich Medic verletzte und immer wieder eingesprungen ist, machte er immer einen richtig guten Eindruck. Also dafür, dass er jetzt so komplett nicht eingesetzt wurde, machte er einfach einen zu guten Eindruck letzte Saison Rückrunde. Ich freue mich, dass er kann mich anschließen. Da freue ich mich auch sehr, dass er wieder Spielpraxis gesammelt hat. Ist mir jetzt auch in der zweiten Halbzeit nicht so super überragend positiv aufgefallen, wie auch niemand tatsächlich, wie nicht mal Medic tatsächlich, muss ich hinzusagen. Das noch der auffälligste Verteidiger war bei mir immer noch Metz, muss ich, wo der einfach gut, ich kannte ihn natürlich auch am wenigsten. Vielleicht war das einfach eine positive Überraschung zu sehen, dass er wirklich einen sicheren Eindruck macht. Und das war wirklich ein gut, aber ansonsten kann ich mich anschließen. Ich freue mich sehr, dass er gespielt hat.
Ja, und dann sind wir ja schon kurz zu Dabo zu sprechen gekommen. Der wurde dann in der 59. eingewechselt.
Ja.
Dann auch für Metcalf, weil da hatten wir eben schon drüber gesprochen kurz, weil der nicht mehr konnte. Aber, Alter, also, oh, was war das für, das war wie so, du guckst so, weiß nicht, du sitzt irgendwie jahrelang irgendwie irgendwo in der Ecke und du bist richtig eingestaubt und voller Spinnenweben und dann kommt da so ein Dappo und haut dir so ein Eimer Wasser ins Gesicht. Was war das für so eine, also ich weiß nicht, ich kann dir alle möglichen hier Adjektive benutzen. Also diese Spritzigkeit, dieses Erfrischende irgendwie. Also natürlich sein erstes Spiel, er will zeigen, dass er was kann, dass er da ist und nicht ohne Grund. Und ich will jetzt ja auch nicht das zu sehr in den Himmel loben, weil da muss er natürlich noch mal länger zeigen. Aber diese, also wie er gespielt hat, das war einfach so dieser große Unterschied. So die Qualität, das müssen wir einfach dann über die Zeit hinweg sehen. Aber so wie er dann noch mal irgendwie, naja, von außen nach innen gezogen ist und so weiter und echt mit Tempo dann kam, also das war irgendwie ein ganz anderer Spielstil und ich hatte das Gefühl, dass es plötzlich ein ganz anderes Spiel war. Ich erinnere mich an eine Situation, wo er dann echt super gut den Ball dann Richtung Strafraum gebracht hat und dann den letzten, also nicht selber geschossen hat, sondern den letzten Pass dann auf Daschner gemacht hat und Daschner das Ding, weiß ich nicht, irgendwo hingeschossen hat bis zum Mars, aber auf jeden Fall nicht aufs Tor, was dann schade war. Aber die Vorlage war eigentlich super gut. Da bräuchte man einfach nur noch jemanden, so einen Knipser, der dann das Ding einfach versenkt und dann das Tor macht. Aber also wenn er da jetzt wirklich, wie gesagt, in die Spielabläufe reinkommt und dann so ein bisschen, ich glaube, er ist nicht so also ich weiß nicht, wie torgefährlich er jetzt wirklich ist. Ich glaube, er ist nicht torungefährlich, aber ich glaube, dass so wie er aussah, ist einfach viel besser so ein bisschen, naja, hängende Spitze, beziehungsweise dann irgendwie auf Außen, dass er dann die Vorarbeit leisten kann. Und da muss ich echt sagen, also am Anfang, als der Transfer bekannt gegeben wurde, oder beziehungsweise als es noch ein Gerücht war, da hieß es ja, hier, er kommt jetzt von Bolton und da ist er jetzt aber super beliebt gewesen, aber wegen seiner Persönlichkeit mehr als wegen seiner herausragenden Leistung oder irgendwie sowas stand irgendwo in einem Artikel drin. Und ich dachte, komm Leute, also wir brauchen jetzt nicht Leute, die irgendwie durch ihre Persönlichkeit hier irgendwie scheinen. Dafür haben
Der
wir auch einen
könnte auch mich
Jackson.
nehmen.
Und dafür haben wir auch einen Jackson, dafür haben wir, weiß ich nicht, aber weißt du so, die sollen halt auch fußballerisch was können. Und habe echt gedacht, so Leute, also wenn das jetzt das Kriterium ist, dann, oh, dann gute Nacht, so. Dann haben wir ihn verpflichtet. Ich habe ein paar Interviews mit ihm gesehen. Ja, ich finde, er ist super sympathisch und er könnte vielleicht einer meiner neuen Lieblingsspieler werden.
Ich
Mir ist
finde
es
aber
total
tatsächlich, ich
egal,
bin
was er leistungstechnisch
in
drauf
dem
hat.
Punkt finde ich das komplett anders, muss ich sagen. Da muss
Ja,
ich,
das ist
bin
interessant,
ich
aber.
endlich mal, weil ich finde auch tatsächlich den Punkt auch super wichtig, dass es menschlich passt zum Verein. Und das ist nicht einfach, weil das ist ja Lukas, also zum Beispiel, anderes Beispiel, Lukas Daschner, wie er das können, weil wir letztes Mal auch unterhalten haben, was können Spieler, können kann er ja, der Lukas Daschner auch viel. Das Ding ist das Wollen und das Passen, weißt du, dass es einfach eine Gemeinschaft, ein Gemeinschaftsgefühl sich ergibt, dass du für einen anderen kämpfst, das muss ja auch, finde ich tatsächlich, dass das einfach Spieler besser können, die auch grundsätzlich einfach sich mehr mit dem Verein identifizieren oder als menschlich mehr passen zum Verein. Und wenn, weißt du, es ist halt, natürlich ist es schön, so ein Boris Tasky zu haben im Verein, aber das wird einfach, ich glaube, die Hälfte der Zuhörer wissen nicht mehr, wer das war oder so. Obwohl
Ja,
er
warum
nur
auch?
erst, ja, genau, weil es einfach total egal ist. Das ist für die einfach ein Job, weißt du, ist für Lukas Daschner ist es ein Job, für Boris Tasky ist es ein Job. Für einen Sören Gonta ist es ein Job bei FC Pauli, aber für Leute, die da wirklich dann sofort sich so heftig reinhauen, von der ersten Sekunde an, da merkt man, okay, da könnte was auf Dauer zusammenwachsen, was zusammengehört.
Ja, also ich meinte jetzt auch, also es ist noch ein bisschen Unterschied zwischen Sympathie und dann diesem Eifer, weil diese Sympathie habe ich schon entwickelt, bevor ich überhaupt ein Spiel von ihm gesehen habe. Und das, was du jetzt gesagt hast, das sehe ich jetzt auf jeden Fall auch, ne? Also das ist jetzt, wo wir wirklich ein bisschen mehr gesehen haben, also gut, er hat jetzt eine halbe Stunde gespielt und oder hat im Testspiel gegen Midtjylland
Ja,
auch eingewechselt?
nein, nein,
Ne,
glaube ich
ne?
nicht. Nein.
Da war nur Maurides,
Also,
glaube ich.
sorry, wenn ich kann ich falsch liege, aber ich glaube
Ich
nicht.
glaube, Maurides wurde nur
Ja.
eingewechselt. Genau, und da muss ich echt sagen, also deswegen, jetzt muss ich auf jeden Fall dir zustimmen, natürlich, klar, also dieser Eifer, dieser Einsatz, das ist natürlich mehr wert als irgendwie jetzt technisch irgendwie, weiß ich nicht, gechippte Bälle perfekt irgendwie in die Spitze reinzupassen oder was auch immer, sondern einfach nur Bock zu haben, zu kicken und den Ball Richtung Tor zu tragen.
Vor
Und
allem, weil also bei Apolaya muss man auch sagen, dass das tatsächlich von der Leistung her, was am Ende dabei wirklich qualitativ rausgekommen ist von seinem Einsatz, glaube ich, tatsächlich war das jetzt auch wirklich nicht mal so gut. Also der hatte auch viele, viele Fehlpässe, dann hat er auch, glaube ich, die gelbe Karte hat er nicht geholt, aber auch eine Grätschen, also Fouls gemacht, wo Nürnberg mit Freischuss kommen konnte und so weiter. Also wirklich, da waren auch Fehler. Aber wie du das sagst, es war so unglaublich erfrischend, da jemand zu sehen, der bei seinem ersten Einsatz komplett einen super positiven ersten Eindruck hinterlassen möchte. Und das ist ihm auch bei mir komplett gelungen. Und ich fand es auch genau wie du, ich hatte es komplett schön, wie gesagt, ihm zuzusehen, wie er dabei ist, sich zu beweisen, muss ich sagen. Also da komme ich komplett mit. Das war wirklich schön und ich glaube, bin mir auch eigentlich auch echt sicher, dass dass dieser Weg einfach zielführend ist. Und ich bin mir auch sicher, dass er einfach ein unumstrittener Stammspieler sein wird, spätestens in 2, 3 Spieltagen.
Das
Und
hoffe ich.
dass dann auch einfach nichts mehr dran zu rütteln wird. Auf jeden Fall, wenn du wirklich guckst, auf was da die Konkurrenz ist, dann hat er eigentlich so gut wie keine. So, wenn man mal ganz ehrlich ist. Wenn man
Ja.
den Einsatz zeigt, so bei dem, wo ich mir jetzt nicht so, wenn wir weitergehen können, bei dem ich jetzt nicht so unsicher bin, ist halt Maurides.
Bei dem du dir nicht unsicher bist oder bei dem du dir nicht
Bei
sicher bist?
dem ich mir jetzt nicht so sicher bin, dass er ein
Ja.
unumstrittener Stammspieler ist, ist ja Maurides. Das ist natürlich von seiner Position her auch so, dass er tatsächlich auch Bälle kriegen muss, um zu zeigen, was er kann. Und als er reinkam, war schon das die Phase des Spiels, wo einfach Nürnberg eher gekommen ist und auf den Ausgleich getrennt hat. Also kannst du jetzt, glaube ich, kann man jetzt nicht so viel sagen zu ihm in dem Fall. Aber tatsächlich hat er bei mir auch eigentlich eher einen positiven Eindruck hinterlassen als einen negativen. So.
Maurides?
Ja, klar. Ja,
Ja.
ja,
Ja,
klar.
ich also ja, irgendwie, er hat noch nicht so viel zeigen können, würde ich sagen. Also wie du sagst, weil er einfach noch nicht so die Bälle irgendwie gekriegt hat, weil er einfach in der Spielphase reingekommen ist, wo das Verteidigen wichtiger war, als irgendwie
Genau.
das Tore schießen. Aber naja, da muss man ein bisschen gucken. Aber ich hatte schon so ein bisschen, ich weiß nicht, er war schon sehr Zielspieler. Also er hat sich nicht so viel irgendwie bewegt, zumindest mir das nicht so aufgefallen, als ich ihn mal beobachtet habe. Der ist immer sehr in der Spitze geblieben und hat einfach so ein bisschen. Ich glaube, also zumindest soweit ich mich erinnere. Wie gesagt, das ist jetzt auch wieder nur so ein, zwei
Ja,
Spiele oder zwei
ja.
halbe Spiele gewesen oder zwei Drittelspiele. Das ist jetzt auch noch nicht so krass viel, dass man sich jetzt so einen guten Eindruck oder so ein Bild machen kann. Aber naja, mal gucken. Er ist auf jeden Fall stämmig. Also stabil, so. Ja, mal gucken.
Sind wir durch mit dem Spiel, würde ich sagen.
Ja, ich überlege gerade, ob noch
Also
irgendwas
Fazit,
Wichtiges
für was
war.
ich, als ich kam, so zu meinem kleinen, ich sag mal, Fazit, Anführungszeichen, ist, ich fände es zum Beispiel super gut, dass gerade den Leuten, also ich hätte tatsächlich auch unangenehm gefunden, wenn wir jetzt das Spiel verloren hätten, nicht aufgrund der Punkteausbeute, dass wir jetzt 3 Punkte weniger hätten, sondern einfach, weil es dann wieder super viel Unruhe in den Verein gebracht hätte, im Sinne von Timo Schulz entlassen, 29 Jahre alten Cheftrainer befördert und so weiter und so fort. Ich finde tatsächlich es einfach wirklich gut, dass wir diese ganzen Diskussionen jetzt erstmal nicht haben. Ich, wie gesagt, über das 4-0 gegen Oldenburg will ich gar nicht sprechen, das ist mir persönlich einfach komplett total egal. Ich finde einfach die Ansetzung, verstehe ich auch irgendwie nicht.
Ja.
Gut. Also wie gesagt, das ist jetzt mal ausgeklammert. Das war jetzt natürlich nicht die überragende Leistung, aber das sind halt die Spiele. Also wenn du nicht aufsteigst in der zweiten Liga, und das werden wir diese Saison nicht machen,
Ja.
das sind die Spiele, die das entscheiden, ob du jetzt zwischen Platz 7 und 11 bist oder ob du zwischen 12 und 17.
Ja.
Weißt du, wenn diese Spiele einfach gewinnst, und das musst du einfach ab und zu mal, was wir einfach zu selten gemacht haben, dann bist du relativ safe, was den Klassenerhalt angeht, auch wenn es nach wie vor einfach brutal eng ist. Und wenn du
Ja.
jetzt noch 2 Spiele, 3 Spiele in Folge verlierst, können wir noch im Februar auf den letzten Platz zurückfallen. Super easy, aber werden wir halt nicht. Glaube ich einfach nicht. Und
Ja.
ich find's gut, dass gerade jetzt Fabian Hürzeler gerade den ganzen Schulz-Befürwortern und Bordermann-Kritikern gesagt hat, dass es also sofort bei seinem ersten Spiel erstens gewonnen hat, dann auch noch auswärts gewonnen hat und dann auch noch zu null gewonnen hat.
Ja.
Und das ist natürlich, das ist nur eine Tendenz, die muss noch natürlich weitergeführt werden, weil es ist ja klar, dass wir davon noch nichts kaufen können, wenn wir es ab jetzt alle Spiele verlieren. Aber es ist ein super guter Anfang und das freut mich einfach persönlich richtig für ihn, für diesen Einstand. Nicht, weil ich, ne, also wie gesagt, Timo Schulz ist wieder kommt so ein ganz anderes Blatt. Also ich ihn auch immer eigentlich immer sehr sympathisch fand. Aber ich bleibe einfach nach wie vor auch bei meiner Aussage, es war tatsächlich einfach notwendig, sich von Timo Schulz zu trennen. was wir in unserer letzten Aufnahme, also Anfang Dezember besprochen haben, dabei bleibe ich auch, dass ich tatsächlich vielleicht nicht Hürzeler ernannt hätte zum Cheftrainer. Oder das fand ich ja schon überraschend,
Ja,
tatsächlich.
ja.
Aber ist halt gekommen, wie es gekommen ist. Jetzt müssen wir auch das Beste daraus machen und das Beste auch für unseren Verein hoffen. Und dann finde ich es einfach überragend, dass wir jetzt das Spiel in Nürnberg gewonnen haben. Also einfach nur von den Punkten her. So.
Ja, also ich wollte dazu eigentlich nicht so viel hinzufügen. Ich wollte nur noch einmal so ein bisschen, ich weiß nicht, in Erinnerung schwelgen und eine Brücke schlagen, dass irgendwie, also das letzte Spiel, was wir auswärts zu 0 gewonnen haben, war ja das Derby gegen den HSV 2 zu 0, wo wir im Stadion waren im Februar 2020. Soweit ich mich erinnere, soweit ich das nachgelesen habe. Und das war halt auch das letzte Spiel quasi, bevor es dann, soweit ich mich erinnere, wo wir im Stadion waren, bevor dann Corona anfing. Und wo wir kurz davor dann angefangen hatten Oh, du guckst schon
Es
wieder
war das,
so.
das, das,
Das
das war
guckst schon wieder so. Ja,
das war das letzte Spiel, was wir auswärts zu null
ja, ich kann
gewonnen
jetzt
haben, weil
keine
das,
Quelle nennen, aber das war jetzt das, was ich nachgelesen
ei,
hatte.
das darf eigentlich nicht stimmen, ne? Also
Ja, da
es
eigentlich dürfte das nicht stimmen.
wenn du das so gelesen hast, dann muss das halt stimmen, aber das darf eigentlich nicht. Ich bin die ganze Zeit überlegen, wo wir noch auswärts gewonnen haben zu null. Ja,
Tja,
krass. Okay,
aber
heftig.
das
Stimmt.
heißt so die letzten, ja, also 2 Jahre quasi seitdem, nee, 2 Jahre, 3 Jahre schon?
Ja, das sind schon fast 2 Jahre, ja.
Ja, aber
Tatsächlich.
seitdem, ja, krass, also
Ach, das kann ja auch nicht wahr
ist
sein.
quasi die ganze
Gut.
Corona-Zeit über haben wir, daran lag's.
Ja, gut, also in meinem Kopf haben wir letzte Saison Rückrunde in Sandhausen auch 1-0 gewonnen. Tatsächlich. Alles, was nach der 90. Minute passiert ist, das habe ich verdrängt. Also eigentlich habe ich da bitte
Ah ja,
auch
okay, ich
in
verstehe.
Sandhausen 1-0 gewonnen. Nee, ach krass, stimmt. Können wohl echt
Also
nicht.
das müsste man nochmal überprüfen und vielleicht labere ich ja auch gerade Mist und vielleicht vertue
Nein,
ich mich auch irgendwie, aber
ist auch egal jetzt. Aber wahrscheinlich hast du recht tatsächlich. Aber wenn wir jetzt über 11 Monate überhaupt auswärts nicht mehr gewonnen haben, das letzte Mal, glaube ich, gegen Regensburg, was wir auch zusammen geguckt haben,
ja.
mussten 3-2 oder so.
Ja, und wie wir gesagt haben, immer so 4 zu 5 Siege, 5 zu 4 Siege oder so, dann
Ja,
kannst
genau.
du auch nicht zu 0 gewinnen.
Nee, nicht wirklich. Ach krass, okay. Hätte ich
Ja,
so
also wenn ich hier,
nicht.
wenn ich, wenn das nicht stimmt, ne, dann schreibt uns gerne eine Nachricht.
Ja, nee,
Besage euch am Ende der Folge,
passt
wo,
schon.
wenn ihr das sowieso schon auswendig wisst.
Ja.
Ja, genau, Oldenburg haben wir kurz abgehandelt. Naja, Spielpraxis, Belastungssteuerung,
Ach,
ja.
egal, Alter.
Ja, genau.
Also, ich glaube, Oldenburg könnte
War
wichtig werden.
auch zu null, ne? Kann man ja auch positiv
Ja.
sehen.
Ich glaube, Oldenburg könnte vielleicht wichtiger werden, wenn wir gegen Hannover verlieren oder so, aber darüber ist es, wenn wir halt nicht. Ich will halt 3-0 gewinnen wir gegen Hannover. Ich tippe jetzt einfach mal.
Oh, also erst, ja gut,
Ja, es
stimmt, die
ist mir
alten Tipps haben
egal.
wir jetzt ja schon abgehandelt.
Genau.
Oh, nee.
Ja, natürlich nicht, aber ich tippe es trotzdem.
Okay, mach.
Ich glaube, es gibt keinen, es habe ich jetzt natürlich, wäre besser gewesen, wenn ich es nochmal nachgeguckt hätte. Aber ich glaube, es gibt keinen St. Pauli-Fan, der einen schlimmeren Bilanz hat gegen Hannover als ich. Ich glaube, ich habe Hannover schon 7 Mal gesehen und davon haben wir 7 Mal einfach kein Tor geschossen. Das beste Ergebnis, was ich habe, ist ein 0-0 Unentschieden aus 2017 oder so, März.
Ja, das lohnt sich richtig.
Sonst alles, also alle, jetzt die letzte Saison, die beiden Spiele, wo war ich im Stadion, haben wir beide verloren. Das 3 zu 0, dieses komplett katastrophale Spiel, wo wir irgendwie 3 Elfmeter verschießen oder 2 Elfmeter verschießen. Dann, also zu Hause, wohlgemerkt, noch im
Ja.
Aufstiegskampf, dann das Hinspiel in Hannover, wo wir 1-0 verlieren und Hannover richtig schlecht ist. Dann die Saison davor, also weiß ich nicht, ich habe da dann so schlimme Erinnerungen
Du
an
willst einfach
Hannover.
Tore sehen? Willst einfach Tore sehen?
Also natürlich in meiner persönlichen Bilanz wäre es schon Fortschritt, wenn wir überhaupt eins schießen würden.
Ja.
Aber ich bin jetzt mal sehr optimistisch und sage, dass wir sogar 3 machen. Einfach aus Sturheit.
Boah, ich würde sagen 2-0
Für?
für uns. Ich
Für
glaube, wenn wir
uns.
defensiv so weitermachen wie bis jetzt, dann bleibt das stabil und wenn vielleicht Afonso noch ein bisschen mehr Zeit kriegt, dann ja, und dann glaube ich, dass wir und vielleicht jemand noch mal ein glückliches Kopfballtor macht, so wie jetzt, dann sehe ich das.
Das wäre natürlich aber auch ein Riesenvorschritt, wenn wir 2 Spiele zu null spielen würden. Ne? Das gäbe es ja auch nicht alle Tage beim
Ja,
FC St.
aber wer
Pauli.
wären wir denn, wenn wir nicht wieder in irgendwelchen Utopien schweben würden und wenn Aufstieg schon nicht geht, dann zumindest Siege zu null. Zu Hause wohlgemerkt, ne?
Feierabend, würde ich sagen. Haben wir alles
Ja,
durch.
ich glaube. Das, ja, soweit ich weiß, mir
Wo
fällt auch nichts mehr ein.
können die ganzen hunderttausende Leute uns erreichen, wenn sie eine Nachricht schreiben
Zu Hause, komm vorbei, auf ein
wollen?
Bier. ja, ihr könnt uns natürlich bei Instagram schreiben, bei If You Can Hear Us findet ihr uns oder eine E-Mail an ifyoucanhearus@gmail.com. Wir freuen
Und
uns
wir sind
natürlich.
auch neuerdings auf Twitter zu finden, wenn
Ach
ihr
ja.
Hashtag If You Can Hear Us, also if, also die Buchstaben.
Ja, das, was da oben, was da steht, in dem Ding, was ihr euch gerade
Richtig,
anhört.
genau. Wenn ihr das einmal da eingibt, dann findet ihr auch uns auf Twitter. Wir haben schon stolze 19 Follower, tatsächlich.
Wow, ja, ich glaube,
Da
ich folge nicht mal. Es ist alles so neu. Ich mache das mal schnell.
Okay. Ja,
Gut.
ansonsten hören wir uns sehr wahrscheinlich nach dem Hannover-Spiel nochmal, ne?
Genau, das ist der Plan. Dann hoffentlich wieder zu Null Sieg, ne?
Bis dahin, Paul St. Pauli.
Bis dann, tschüss.
Ciao.